Schönen guten Tag, Herr Seidler, und herzlich willkommen zur 20. Folge.
Ja, ebenfalls einen wunderschönen guten Tag, Herr Thon. Ja, Jubiläumsfolge.
Und das in einer besinnlichen Zeit.
Ja, das hat die Musik doch auch ausgesprochen.
Ja, absolut, natürlich, klar. Welche Musikrichtung ist denn das?
Das ist Ska.
Genau, und wenn man im Hintergrund hört, dann hört man das auch. Also wenn ihr jetzt nochmal zurückspult, hört euch das Lied nochmal an, dann hört man auch, dass da einer Ska sagt. Ganz tief drin in der Musik.
Trauen wir beide uns denn zu, ein bisschen was zu Weihnachten zu sagen?
Was heute hier im Podcast?
Ja. Selbstverständlich doch.
Aber na klar. Hast du Erinnerungen an Weihnachten, deine persönlichen Weihnachten?
Ja, habe ich. Und die zehre ich natürlich aus der Jugendzeit, also aus der Kinder- und Jugendzeit. Und da ist es definitiv, dass es ein Fest war, was ich gemeinsam mit meinen Großeltern verbracht habe. Und das machte das Ganze dann zu einer runden, warmen Sache, denn meine Großeltern mochte ich sehr gerne und in dieser Zeit waren wir immer als Kernfamilie sehr eng zusammen. Kann mich an Spaziergänge erinnern, kann mich an viel Schnee erinnern in der Weihnachtszeit und natürlich an gemütliche Abende zu Hause. Kerzenschein ist auch noch so eine Erinnerung, die ich in Erinnerung habe. Es gab in dieser Zeit bei uns mal viele brennende Kerzen. Ich denke, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, wo das denn auch herkommt, denn das hat ja auch schon eine Symbolbedeutung, diese Kerze.
Hattet ihr brennende Kerzen am Baum? Ja, tatsächlich. Ja. Macht man ja heute immer weniger, ne? Aus diversen Gründen. In einigen Wohnungen ist es sogar verboten. Und ich kenne nur noch einen Menschen, und zwar meine Tante, die hat auch immer noch brennende Kerzen am Baum.
Am Baum, der Weihnachtsbaum. Ja, der Weihnachtsbaum ist auch eine ganz zentrale Erinnerung. Die erste Anekdote, die mir da immer einfällt, ist, dass mein Vater mal... Ich sollte Skiat geschenkt bekommen und mein Vater suchte einen unglaublich individuellen Ort, um es zu verstecken, denn die waren nicht eingepackt. Und er hatte das natürlich hinter dem Weihnachtsbaum versteckt, praktisch noch hinter der Gardine. Dummerweise konnte ich von der anderen Seite, da war nämlich mein Fenster, auf diesen Bereich gucken und wusste also dann schon, was Weihnachten hinter der Gardine war.
Wie lange standen die da vorher?
Ja, locker 8 Stunden. Ich war nicht aufgeregt.
Nein.
Ich weiß auch noch, wie der Ski hieß, Rosenkohl-Kit, Rossignol natürlich nicht. Ich nannte ihn nur Rosenkohl, eine französische Marke.
Meine Erinnerung an Weihnachten deckt sich sehr mit deiner. Also bei mir ist es auch eher so dieses Gesamtgefühl, dieses wohlig warme, gedämpftes Licht, Kerzenschein, das Zusammenkommen der Familie und dass man sich einfach irgendwie Zeit an diesen Tag oder an den Tagen nimmt.
Ja, und war ganz überrascht in der Vorüberlegung, dass dieser Weihnachtsbaum so eine zentrale Rolle bei mir gespielt hat. Denn heute ist der Weihnachtsbaum, der muss besorgt werden, der muss ausgehängt werden. Eingestielt ist laut sagen heute kein Problem mehr. Da gab es ja früher etliche Probleme.
Ja, da wurde geschnitzt.
Geschnitzt, gefeilt, geschrien, der ist nicht gerade. Heute kein Problem mehr. Einstellen, treten, das Ding steht Bombe, fest, stabil, in Wasser. Und hält dann auch seine 4 Wochen. Ja.
Bei meinem Vater gibt es immer noch ein Loch in der Wand, ein ganz kleines. Da steckte früher immer der Nagel drin, der den Baum gerade machte, weil der Baum mit einem Bindfaden an diesem Nagel festgebunden war.
Da hatte jede Familie ihre eigenen Tricks.
Aber das gibt es heute nicht mehr. Ne? Also die neuen ziehen sich direkt gerade, stehen das fest drin. Fest. Super, die Dinger.
Wo kommt die Tradition des Weihnachtsbaums? Ja, hast du da?
Ist wahrscheinlich so ähnlich wie beim Adventskranz, aber so ganz genau weiß ich nicht.
Ja, es ist eine heidnische Kultur.
Oh was, echt?
Also es geht im Prinzip noch ein bisschen zurück in die vorchristliche Zeit. Denn bei den Heiden hatte der Weihnachtsbaum in dem Sinne noch keine Bedeutung, aber es war der Strauch, beziehungsweise das, was man sich als Wintermaie ins Haus geholt hat. Also praktisch ein abgeschnittenes Stück von einer Tanne. Das sollte die Wintergeister vertreiben und versprach Schutz und Fruchtbarkeit.
Und hat man zu der Zeit den Baum auch schon so geschmückt wie heute?
Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, gar nicht. Nee. Also da ist im Laufe der Entwicklung einiges zu verfolgen. Und ich denke, da können wir über 2000 Jahre zusammenfassen sagen, da ist einiges passiert. Aber die Christen haben das dann übernommen. Und die haben gesagt, dieses Immergrün der Tanne oder der Fichte symbolisiert für sie das ewige Leben. Auch Ausdauer und Überleben, aber immer das ewige Leben.
Und das ist da ist aber auch der Brückenschlag dann direkt zum Adventskranz. Ne? Weil die runde Form ist ja auch ein Zeichen für Ewigkeit. Und die grüne Farbe der Tannenzweige, das Zeichen der Hoffnung.
Ja.
Grün ist die Hoffnung.
Und auf dem Kranz sind angeordnet
4 Kerzen.
Ja. Sprechen wir noch nicht über die 4, aber lass uns über Kerze sprechen. Haben wir ja gerade gesagt. Die Kerze war ja ein Symbol der Christen, um darzustellen, hier wohnen Christen und hier könnt ihr mit uns das Christentum zelebrieren und feiern. Das war ein ganz wichtiges Symbol. Die konnten sich ja normalerweise am Anfang, als sie unter den ganzen Heiden waren, nicht so zeigen. Aber die Kerze war ein Symbol. Und die ist dann auch auf diesen Kranz mit draufgekommen. Im 17. Jahrhundert übrigens haben sie erst angefangen, den Weihnachtsbaum auch dementsprechend zu schmücken. Gott sei Dank war dann so circa 1880, 90 dann auch der Weihnachtsbaum langsam elektrifiziert.
Und brannt nicht mehr
ab. Weißt du, wie lange so ein Weihnachtsbaum braucht, wenn er anfängt zu brennen und der ist, sage ich mal, schon 2 Wochen zu Hause, wie schnell das geht?
Gefühlt keine 2 Minuten.
Ja, unter. Also ja. 90 Sekunden ist das Ding durch. Okay. Ja, und du hast nach 20 Sekunden keine Chance mehr, ihn zu löschen.
Ja, und das kriegst du ja kaum mit. Also wenn du nicht im Raum bist, also Kerzen am Baum ist was für Gefahrensucher. Kann man nicht anders
sagen. So. Deswegen haben die den ja früher schön mit Lametta abgedeckt.
Ja, dann brennt er ja noch besser. So. Was hing man denn in den Baum, als sie so aufkam mit der Baumdeko? Weil, also ich sag mal, diese roten und silbernen Kugeln, Lametta, das war doch bestimmt damals noch nicht en vogue.
Am Anfang hat die Kerze aus Wachs. Dann symbolisch wurden Sterne mit eingehängt. Und dann muss man gucken, zu welcher Zeit wir uns jetzt gerade befinden. Denn tatsächlich im Christentum, evangelisch und katholisch, geht ein bisschen auseinander. Mhm. Und die haben auch unterschiedliche Symbole in den Baum gehängt.
Heute gibt es ja wahnsinnig viele Symbole, die man in den Baum hängen kann. Wenn man in so Läden geht, wo man so Dekoartikel kaufen kann. My Home und sowas. Ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Läden heißen. Aber da gibt es unfassbar viele Sachen, die man sich in den Baum reinhängen kann. Von der glitzernden Gurke bis hin zum silbernen Hasen mit Zylinder auf. Gibt alles.
Da habe ich nachher auch noch einen.
Ja. Ich habe mir dieses Jahr auch 3 neue Kugeln für den Baum gekauft. Habe ich dir die zugeschickt?
Nee.
Nein, habe ich nicht. In der Meierschen habe ich Weihnachtsgeschenke gekauft dieses Jahr. Dort gab es einen Aussteller, wo Sachen ausgestellt wurden von den 3 Fragezeichen. Also da gab es so Tassen und Teller, aber auch 3 Kugeln für den Weihnachtsbaum. Unter anderem ein Papagei, also den Super-Papagei, eine Kassette und eine ordinäre Kugel, glaube ich, war das, mit 3 Fragezeichen drauf. Und die habe ich mir gegönnt dieses Jahr. Die kommen dieses Jahr vielleicht bei uns in den Baum. Mal gucken.
Ja, wir haben auch einen bunten Mix. Also es sind eher persönliche Gegenstände. Und wir kamen heute zum Nikolaus von einer Tochter auch neue Schmuckstücke für den Baum. Mhm. Ich bekam eine Säge.
Oh, cool.
Aus Glas?
Ja.
Wahnsinn. Ja. Ja, und wie lange steht der Weihnachtsbaum?
Im christlichen Brauch weiß ich es nicht. Ich kann sagen, wie lange er bei uns steht dieses Jahr. Das ist nicht so lange.
Also pass auf, ich mache das mal so fest. Also bei uns steht er so lange, bis in der Zeitung steht, dass er bald abgeholt wird. Mhm. Weil daran machen wir unseren Rhythmus fest.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich 2 Sprachregelungen. Das eine ist eine evangelische und das andere die katholische. Oh. Und das Abschmücken bei den evangelischen findet zum Epiphania-Fest statt. Und das ist das Fest der heiligen 3 Könige.
Ist das am 6. Januar
immer? Ja. Respekt. Ja, das Datum hätte ich so nicht drauf gehabt. Da bei uns in der Familie beide Religionsformen vorliegen, haben wir eh mal eine Mischform dabei gehabt. Und die Katholen, die halten es auch manchmal schon bis zu Maria Lichtmess aus.
Okay.
Wenn du mir das Datum noch raushaust, dann schlage ich lange Lieder.
Nee, mache ich nicht.
Ist der 2. Februar.
Okay.
Gut, aber da merkst du, Ökumene im eigentlichen Sinne ist schon am Weihnachtsbaum nicht mehr gegeben. Mhm. Das wird sich nachher nochmal wie so ein roter Faden durchziehen. Also man macht große Unterschiede.
Also im Gegensatz zum Weihnachtsbaum gibt es den Adventskranz ja erst seit 180 Jahren. Hast du das gewusst? Oder erahnt? Nein. Der ist einfach eine Antwort auf die Frage, wann ist endlich Weihnachten? Also quasi so als Countdown-Geber für das eigentliche Weihnachtsfest. Den Ursprung des Adventskranz, der liegt in Hamburg. Da rechnet auch keiner mit.
Ich hätte gesagt Köln.
Nein. Dort hatte nämlich der evangelische Pfarrer Johann Heinrich Wichern 1839 in einer Einrichtung für gefährdete Jugendliche die Idee, die Tage bis Weihnachten mit brennenden Kerzen zu zählen. Denn die Kinder hatten immer wieder gefragt, ja, wann ist denn endlich der große Tag da? Und das ist der Startschuss des Adventskranzes. Zur Geschichte des Adventskranzes lässt sich sagen, dass der ursprüngliche Adventskranz aus einem Wagenrad bestand, auf dem insgesamt 23 Kerzen standen. 4 große weiße für die Sonntage und 19 kleine rote für die Wochentage. Jeden Tag wurde dann eine Kerze angezündet, bis an Heiligabend schließlich alle Kerzen auf dem Wagenrad brannten. Schön, oder?
Schön. Ja. Haben die auch immer die gleiche Farbe gehabt oder gibt es da auch noch?
Ja, habe ich ja gesagt, weiß und rot, ne? Mhm. Aber das änderte sich dann hinterher. Das ist gut, dass du das weißt. Nochmal ganz kurz, das Licht symbolisiert Jesus Christus und dessen Geburt an Weihnachten, die dann da ja gefeiert wird. Im Verlauf der Zeit hat sich aus dem Wichernschen Adventskranz der übliche Adventskranz mit 4 Kerzen entwickelt. Nach dem Ersten Weltkrieg verbreitete sich dann der Brauch des Adventskranzes überkonfessionell bis hin nach Süddeutschland. Hätte mich einer gefragt, hätte ich ja gesagt, der kommt aus Süddeutschland und nicht aus Hamburg. Aber so irrt man dann auch manchmal.
Ich habe da so meine Theorie, aber das müssen wir zu einem anderen Zeitpunkt mal machen. Für mich ist ja Weihnachten immer so Ende des Jahres. Für dich auch?
Ja, stimmt.
Ja, ja. Wie so ein Jahresabschluss.
Ja.
Aber in der Liturgie des Christentums ist es der Anfang. Da geht's los.
Da startet das Jahr.
Da startet das Kirchenjahr.
Das Kirchenjahr.
Denn in den wesentlichen Stationen, die da abgearbeitet werden, ist dann die Geburt, die Kindheit, die Elternschaft, Gefährdung, Leid, Überschwang, Angst, Freude, Trauer, Tod. Und das ist doch klar, man muss ja erstmal mit der Geburt anfangen. Und deswegen startet im Kirchenjahr am ersten Advent überhaupt diese Liturgie. Mhm. Wir müssen da nicht weiter drauf eingehen. Ich sage euch ehrlich, als ich das vorher mir alles durchgelesen habe, da sind Wörter vorgekommen, die habe ich im Vorfeld noch nie gehört. Lektionar und Perikopenordnung. Das regelt nämlich das Ganze. Und tatsächlich gibt es das dann auch noch für 2 unterschiedliche Strömungen, eben evangelisch und katholisch. Da passieren dann so Dinge, dass nicht dieselben Zeiten gezählt werden und der eine früher aufhört und der andere später anfängt. Aber da ist eine gewisse Grundordnung drin. Und am Anfang steht der erste Advent. Und ich habe mich einmal gefragt, wenn ich früher in der Kirche war, woher weiß der Pfarrer, was er dann jetzt an dem Tag vorlesen muss. Mhm. Und das ist in diesen Lektionar- bzw. Perikopenordnung festgelegt. Da steht sogar der Text und da steht sogar noch eine Erklärung drunter. Erinnert mich natürlich daran, dass das Wort Jehova in einem meiner Lieblingsfilme vorkommt. Jahwe, der Herr, was ja nicht genannt werden darf. Und das steht auch am ersten Adventssonntag in diesem Schreiben drin. Kann der Pfarrer unten mitlesen, kurz bevor er, das ist das lebendige Wort Gottes, dank sei Gott in der Höhe. Und dann kann er da unten noch ein bisschen mitlesen. Macht er natürlich nicht, er kennt sich ja aus. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich nie gewundert, warum alle wissen, wann sie mitsprechen
müssen. Das stimmt, ja. Genauso übrigens wie der Adventskranz ist auch der Adventskalender ein Werkzeug, um runterzuzählen. Also ein Countdown-Geber quasi, um dann irgendwann ins Weihnachtsfest rein zu starten.
Ich wollte gerade fragen, hat das eine christliche Tradition?
Ja. Also der Brauch des Adventskalenders, der entwickelte sich so Mitte des 19. Jahrhunderts. So einen richtigen Erfinder gibt es eigentlich nicht. Aber vielmehr kamen um 1840 in den Familien unterschiedliche Formen auf, die die Wartezeit auf Weihnachten irgendwie greifbar machen sollten. Die ersten einfachen Adventskalender waren Kreidestriche an der Wand. Weil mehr hatten die Leute nicht. Täglich wischten die Kinder dann einen Strich bis Weihnachten weg. Also die Eltern malten 24 hin und die Kinder machten die wieder weg.
Ich habe gerade gedacht, so 24 Striche, so wie wir es machen würden, also die 5 immer so quer durchgestrichen, das ist natürlich schwer, den 5. dann wegzustreichen. Also die haben 24 Striche hintereinander gesetzt.
Genau, hintereinander gesetzt und dann immer einen weggemacht. Eine andere Form bestand darin, nach und nach 24 Bildchen an die Wand oder ans Fenster zu kleben, bis Weihnachten dann vor der Tür stand. In katholischen Gegenden legten Kinder für jede gute Tat Stroh in eine Krippe, damit das Jesuskind bequem liegen konnte. Aber ich glaube, über Krippe sprechen wir gleich auch noch, ne?
Ja.
Mhm. Vater des Adventskalenders mit Türchen ist der Verleger Gerhard Lang aus München. 1902 druckte der nämlich die ersten Exemplare. Die Nationalsozialisten dann hier in Deutschland deuteten die Weihnachtssymbolik zu Märchenmotiven um und beraubten dem Adventskalender dann seine christlichen Wurzeln. Dem stehen katholische und evangelische Adventskalender mit seelsorgerischem und pädagogischem Charakter dann wieder gegenüber. Und so hat sich das dann über die Zeit lang entwickelt. Und heute gibt es ja so unfassbar viele Adventskalender. Ist dir das mal aufgefallen, wenn man durch die Geschäfte geht? Mhm. Also gefühlt gibt es in Deutschland mehrere tausend verschiedene Adventskalender. Jeder meint, er müsste einen Adventskalender herstellen. Selbst im Baumarkt habe ich einen Adventskalender gesehen, da mit Werkzeug drin, kleinen Bits, Schraubendreher.
Komm, da hätte sich doch gefreut.
Natürlich, ich möchte mir den jedes Jahr kaufen. Der ist von einer bestimmten Firma. Der kostet immer 60 Euro, jedes Jahr. Es ist Werkzeug drin im Wert von 85 Euro. Theoretisch würde sich das sogar lohnen, aber man braucht eben nicht alles. Ich weiß aber auch, dass die Dinger innerhalb von ein, zwei Wochen immer ausverkauft sind und dann immer kurz vor Dezember für horrende Preise bei Amazon verkauft werden. Das ist also auch ein richtiges Geschäft, dieser Adventskalender. Nicht umsonst bietet sie jeder an. Und zwar für jeden. Egal, ob klein, ob groß. Hast du einen Adventskalender?
Nein.
Ich habe dieses Jahr einen von meiner Mama bekommen.
Ach, wie lieb.
Mit Weihnachtssocken drin.
Ja, 24 12? Socken
oder einzelne? Ja, es sind 24 Socken und
12 Paare.
Immer, alle paar Tage hat man immer ein Paar. Nein, es ist super. Ich finde es auch gut. Außerdem kann man Socken ganz gut gebrauchen.
Hast du nicht mal so einen Weihnachtskalender mit Bierproben verschenkt?
Ja, habe ich auch mal verschenkt, genau. 24 unterschiedliche Bierflaschen. Der war sehr schwer. Es war ein sehr, sehr schwerer Kalender. Er war auch nicht aus dünner Pappe, sondern aus richtigem Karton. So. Und das gibt es mit allen. Also es gibt welche mit Chips, es gibt natürlich die mit Schokolade, es gibt welche mit Spielzeug. Jeder Spielzeughersteller baut mittlerweile einen Adventskalender.
Wir haben noch nicht über die Kommerzialisierung von Weihnachten gesprochen. Das kommen wir ja noch zu. Lass uns nicht.
Das ist schon fast anstrengend,
Adventskalender. Dann kommen wir sprechen mal jetzt über die Krippe.
Ja.
Die Krippe. Krippe ist ja so ein Ding, das steht rum, ne? Ein Stehrümchen.
Ja, ich habe mir das als Kind immer in der Kirche gerne angeguckt. Das fand ich immer toll. Ja.
Aber die hat einen anderen Ursprung. Wir müssen erstmal über den Ursprung reden. Denn tatsächlich 1000 Jahre vorher, also von der Zeitrechnung heute, so um die 1000, da hat man angefangen, Krippenspiele zu machen. Da ist man vorne am Altar gewesen und da hat man mit den Beteiligten dieser ganzen Weihnachtsgeschichte, da kommen wir ja gleich noch zu, wer da so alles beteiligt ist, hat man dann ein Spiel durchgeführt, um im Prinzip den Leuten, die in diesem Kirchengebäude gesessen, gestanden haben, näher zu bringen, was Weihnachten eigentlich passiert ist. Und daraus ist dann praktisch die Krippe entstanden. Aber nochmal zum Krippenspiel. Da hat es Nachweise gegeben, 1080 in Freising in der Domkirche hat so das erste Krippenspiel gegeben. Und erst im 14., 15. Jahrhundert hat man das Ganze statisch gemacht, weil man natürlich nicht die vielen Leute da immer in Bewegung setzen konnte. Und statisch heißt ja, das steht nur da rum. Dann konnte man ja auch keine Menschen mehrere Tage dahinstellen, sondern man hat Figuren geschnitzt. Und am Anfang gab es nur erstmal drei Figuren. Komm, hau raus, welche waren es wohl?
Die Eltern, Maria und Josef, und das Tier aus dem Stall der Esel.
Ja, da wird ja ein wichtiges Teil fehlen.
Das Kind.
Das Kind, dann wären es ja schon vier.
Ja, eben. Aber am Anfang kommen
am Anfang sind
Maria und Josef ja erstmal alleine.
Genau. Josef ist eigentlich der Vater?
Ich würde sagen, nein. Ich möchte hier aber auch nicht sagen, wer der Vater ist.
Ich weiß, also, wer es nicht war. Wir nennen Josef den Ziehvater.
Ja,
ja, das war da können wir uns doch drauf eingehen. Und tatsächlich steht in Italien steht noch so eine alte Krippe rum von 1478. Da sind nicht alle Figuren erhalten, aber der Kern. Und wenn ich dir sage, wie die Kirche heißt.
Ja.
Die heißt San Giovanni a Carbonara.
Die ist nach wem benannt? Nach einem Restaurantbesitzer? Nein, natürlich nicht.
Der besten Carbonara im Haus.
Echt?
So heißt sie? Ja, genau. Das ist auch genau so geschrieben. Aber tatsächlich, die haben noch eine von 1478 und das ist nachweislich die älteste in Europa. Wir reden ja auch nur von Europa. Das heißt, egal, wo man jetzt noch was finden würde, das ist definitiv dann keine Krippendarstellung gewesen.
Das sind Holzfiguren, die bemalt waren?
Bemalte Holzfiguren.
Aha.
ungefähr so im Bereich zwischen 20 und 30 Zentimeter. Mhm. Also am Anfang war das Krippenspiel, die bewegte Darstellung, und das gibt es ja heute auch noch. Da ist man sogar, sage ich mal, seit 50, 60 Jahren wieder ganz aktiv, solche Darstellungen zu machen. Aber die Krippe, die statische Darstellung, war dann praktisch so der Übergang. Ja, was ist denn in der Krippe? Du hast gerade schon gesagt, Jesuskind, Maria, Josef, der Ziehvater. Und wer kommt noch?
Also die Krippen, die ich kenne, da ist auch noch ein Ochse. Ne? Es ist nicht nur das eine Tier, sondern es sind mehrere Tiere, die dann da auch gerne mal reingestellt werden.
Und tatsächlich, und dann müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, der Ochse gehört eigentlich nicht rein.
Ja, wahrscheinlich.
Aber man kann sich streiten. Also das ist ja sogar so noch viel schwieriger. Denn tatsächlich gibt es zwei Evangelien. Das Lukas-Evangelium und das Matthäus-Evangelium. Das sind aufgeschriebene Darstellungen der Entstehung und der Geburt von Jesus. Mhm. Und nicht in beiden kommt gleiche Sachen vor. Und dann hat man einfach gesagt, auch damit man ein bisschen was darstellen kann, schieben wir die beiden Evangelien einfach zusammen. Und dann kann es eben passieren, in dem einen gab es zum Beispiel keine Ochsen, aber dann die Schafe und die Hirten. Mhm. Man, in dem anderen wurde aber gesagt, das Kind wird in die Krippe gelegt, und man, wer ist aus einer Krippe? Nicht das Schaf, sondern der Esel und der Ochse. Und zack hatte man Schaf, Esel, Ochse und Hirten. Wen haben wir noch?
Ja, irgendwann kommen dann am 6. Januar die heiligen drei Könige auf ihren Kamelen.
Und da geht es schon los. Du sagst, sie sind die heiligen drei Könige. Ich hätte es genauso gesagt. Aber es sind ja eigentlich die drei Weisen aus dem Morgenland. Kommen aber in beiden Evangelien so gar nicht vor.
Also, echt?
Ach so. Kaspar, Melchior und Balthasar, das haben sie mit dem Geschenken von Gold, Weihrauch und Myrrhe mit ihren Kamelen und Elefanten. Das haben sie sich schön zusammengeschmuggelt. Ist so im Evangelium etwas schwieriger dargestellt. Aber es sind Deuter. Und es geht ja auch einmal um einen Stern, der anzeigt, dass da das Jesuskind geboren worden ist. Und da musste natürlich irgendwelche weisen Leute her. Und dann kannst du natürlich auch die Weisen aus dem Morgenland gleich gerne heranziehen. Mhm. Verkündungsengel. Die kommen aber vor in den Evangelien.
Die stehen mit in der Krippe?
Die stehen nicht in der Krippe, die stehen außen bei den Hirten hinterher. Teilweise mit Spruchbändern. Da werden dann lateinische Sprüche draufgesetzt. Und dann haben wir noch einen. Und wir neigen ja zu Besonderheiten. Es gibt in Katalanien.
Spanien.
In Spanien, also im eigentlichen Katalanien. Den Caganer. Weißt du, was das ist?
Nein.
Das ist das katalanische Wort für Scheißer.
Es ist ein kleiner Scheißhaufen,
es ist ein mit kleiner, in der Krippe? Es ist ein kleiner, nein, es ist ein Männchen, eine Figur, die wir daneben gestellt, ein bisschen hinter die Hütte.
Kleines Scheißermännchen.
Ja, es ist ein Bauer im ursprünglichen Darstellung. Und der entleert seinen Darm.
Ach, ernsthaft?
Ernsthaft, seit dem 17. Jahrhundert.
Der kackt hinter die Hütte?
Ja. Komm, ich zeig dir mal ein Bild. Ja, heute nimmt man nicht mehr die ursprüngliche Form, man kann auch alle möglichen Darstellungsformen wählen. Also das ist
ganz wunderbar.
Hier, ich zeige gerade dem Herrn Ton zum Beispiel die Darstellung von Herrn.
Ist das Herr Trump?
Ja. Es gibt aber noch endlos viele andere Variationen.
Dem hätte ich das auch zugetraut.
Wenn du nach Barcelona gehst, gibt es immer am Marktplatz einen Stand, der wird bedrängt und der macht hunderte davon in verschiedenen Darstellungsformen. Kannst du auch eine Star Wars-Figur kriegen. Komm, das ist ganz anders. Das ist das Sinnbild für den Kreislauf der Natur. Er düngt die Erde und lässt eine gute Ernte für das kommende Jahr erwarten. Außerdem sieht man am Caganer am Symbol für einen gesunden und ausgeglichenen Körper. Musst du auch erstmal dazustellen. Gibt es Gott sei Dank hier nicht. Würde zu einigen Verwirrungen führen.
Oder es ist das ehrliche Zeichen dafür, dass es mir scheißegal, was da passiert.
Das würde dem Katalonier einen gewissen Wortwitz und Darstellungswitz attestieren.
Durchaus. Ich hab ein ähnliches Bild tatsächlich als bei der Vorbereitung auf diese Folge irgendwo gesehen und habe das für einen Witz gehalten.
Nein, das ist ernst.
Ja, das habe ich nicht so wahrgenommen. Wahnsinn. Okay. Aber die Spanier, die nehmen das ja vielleicht auch ein bisschen mehr mit Humor, als wir das tun würden. Ich finde, in Deutschland sieht man sowas.
Ich fand, es war erwähnenswert.
Absolut, absolut gut. Letzte Woche war ja auch ein besonderer Tag in dieser Adventszeit, nämlich der Nikolaustag. Und weißt du, was ich am häufigsten gefragt wurde an diesem Tag hier in der Schule?
Nein.
Warum feiern wir eigentlich Nikolaus? Und wer war der Nikolaus? So, alle wissen immer nur, es gibt irgendwelche Schoko-Nikoläuse, die ja aussehen wie der Weihnachtsmann. Und irgendwas hat es mit Stiefeln zu tun. Aber keiner wusste so richtig Bescheid. Wird sowas nicht im Religionsunterricht besprochen? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Aber dann machen wir das eben hier, oder?
Jo.
Also der Nikolaus, und das haben die Kinder relativ schnell rausgefunden. Und ich habe auch eine Klasse dazu recherchieren lassen. Und die haben mir Informationen gegeben. Super, oder?
Also musst du
nicht mal selber recherchieren. Also über den heutigen Nikolaus gibt es viele verschiedene Legenden sogar. Sie überliefern das Leben von zwei Persönlichkeiten. Einmal dem Nikolaus von Myra und den Nikolaus von Sion. Der bekanntere davon, das ist der Nikolaus von Myra. Myra liegt in der heutigen Türkei. Dieser wurde wahrscheinlich so um 270 nach Christus in Patara in Lykien geboren. Und,
auch in der heutigen
Türkei. Auch in der heutigen, genau, auch in der heutigen Türkei. Und alle Kinder sagten immer, der ist Türke. So. Ja, das ist nicht ganz richtig, weil zu der Zeit gab es die Türkei noch gar nicht. Da war das eher das Osmanische Reich. Myra heißt heute Demre und liegt in der Provinz Antalya. Gestorben ist er dann am 6. Dezember, also irgendwas zwischen 345 und 351 nach Christus.
Halt, halt, 6. Dezember.
Exakt, gut aufgepasst. So. Und deswegen feiern wir am 6. Dezember zu Ehren des Nikolauses auch diesen Tag, seinen Todestag. Der Todestag vom Nikolaus, von Myra.
Aber das ist doch so ein positiver Tag, man bekommt was geschenkt.
Ja, weil der Typ so positiv war.
Ah. Aber da kommt doch noch so ein Knecht mit.
Laut Legende ist Knecht Ruprecht der Bruder vom Nikolaus. Der hat sich irgendwann eingeschlichen.
Ja, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass der Mann aus Myra natürlich nicht nur positiv war und seine Goldstücke an Menschen verschenkt hat, sondern er hat auch einen, glaube ich, großen Ehrenkodex gehabt. Und wenn Leute nicht so positiv gearbeitet haben, hat er das auch bestraft.
Da gibt es übrigens eine Geschichte zu diesen Goldklumpen. Möchtest du die hören?
Gerne.
Nämlich viele Legenden, die sich um diese Person ranken, bringen ja auch Geschichten mit sich. Und eine Geschichte davon berichtet darüber, dass dieser Bischof, Nikolaus von Myra, nachts drei Goldklumpen durch das Fenster eines armen Mannes geworfen hat. Damit rettete er dann seine drei Töchter, denn der arme Mann aus großer Not hätte diese sonst verkaufen müssen. Noch heute kommt der Nikolaus nachts in die Haushalte oder auf die Balkone oder vor die Fenster oder vor die Türen und legt keine Goldklumpen mehr, aber eben Süßigkeiten davor. Quasi als Geschenk für die anderen.
Da müssten wir mal drüber sprechen, wer bringt euch denn zu Weihnachten die Geschenke am 24.? Wer ist das denn bei euch?
Bei uns zu Hause ist das der Weihnachtsmann.
Bei uns zu Hause ist das Christkind.
Machen wir jetzt ein Christkind-Weihnachtsmann-Battle? Nein.
Nein, das Christkind ist schon wieder raus.
Warum?
Ja, weil bei uns ist das Christkind und das bringt die Geschenke. Ja. Aber wir sind ja jetzt gerade vom Nikolaus auf den Weihnachtsmann gekommen. Aber wenn man mal guckt, zum Beispiel in Nordamerika, da werden die Geschenke von einem Herrn Santa Claus gebracht. Mhm. Was sagt ihr eigentlich Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Komet, Cupid, Dunder und Blixen?
Ja, das weiß ich natürlich. Das sind die Rentiere vom Weihnachtsmann.
Warum hat er Rentiere?
Weil der laut, das ist jetzt nur eine Vermutung, du kannst mich da gleich gerne verbessern, laut amerikanischer Geschichte zum Weihnachtsmann, zu Santa Claus, am Nordpol lebt. Aber am Nordpol gibt es doch keine Rentiere.
So, da stehen wir nämlich. Das ist schon wieder alles so zusammengewürfelt.
Ja.
Ne, da ist der Mann aus Myra plötzlich komplett hinten ran und nicht mehr das Mittelmeer ist im Vordergrund, sondern jetzt irgendein Pol. Und an dem Pol gibt es
Rentiere. Aber der Nikolaus und der Weihnachtsmann sind ja auch nicht ein und dieselbe Person.
Aber es vermischt sich ja komplett in der Wahrnehmung.
Das ist richtig. Wir erzählen übrigens zu Hause die Geschichte vom Weihnachtsmann anders. Nämlich, dass er in Finnland lebt, im Lappland.
Dann macht das mit den Rentieren schon wieder
Exakt,
Sinn.
Exakt, genau. Der wohnt da an einem Berg, am Kurvantunturi.
Und in Amerika basiert das alles auf der Geschichte The Night Before Christmas. aufpassen, nicht The Nightmare Before Christmas, sondern The Night Before Christmas. Und man weiß nicht genau, wer es geschrieben hat, 1823 aber anonym veröffentlicht. Und da kommen diese Rentiere halt eben zum ersten Mal vor. Das ist übrigens auch nicht zu verwechseln mit folgendem. Da hatten wir jetzt gerade den Rudolf. Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Das vermischt sich mal wieder alles. Das ist nämlich ein Gedicht gewesen und dann später in ein Lied umgetextet. Am Ende ist aber entscheidend, in Amerika kommt dieser Santa Claus auf seinem Schlitten gezogen von Rentieren ins Haus. Und zwar durch den Kamin. Und am Kamin, da hängen dann Socken. Und da vermischen sich auch schon wieder die Geschichten von Nikolaus und Santa Claus. Und wie ist es nach Amerika gekommen? Es gibt niederländische Kolonien in Amerika. Im heutigen New York zum Beispiel eine ganz große niederländische
Kolonie. New Amsterdam.
New Amsterdam, genau. Und die hatten den Sint-Niklaas.
Ah, okay.
Umgetextet dann irgendwann in Sinterklaas und in Englisch oder angliziert Sint-Niklaas und dann raus Santa Claus. Mhm. So merkt man, vermischen sich so ein bisschen die ganzen Mythen, darf man das so sagen?
Mythen, Legenden, ich weiß ja, es eine nicht. Mischung aus allem, würde ich sagen.
Naja, jedenfalls Rudolph the Red-Nosed Reindeer ist erst von 1939.
Mhm. Okay.
Gar nicht mal so alt.
Nee, ist noch nicht so alt. Die Optik des Santa Claus, dicker Mann, weißer Bart, tiefe Stimme. Roter Anzug mit Fell an den Kanten. Woher kommt das, weißt du das? Seine Erfindung einer ganz bestimmten Limonadenfirma.
Nämlich sag mir nicht.
Von Coca-Cola. 1931, zum ersten Mal, haben die auf Plakatwände diesen Santa Claus draufgemalt. Und der passt natürlich perfekt zur Cola-Dose. Rot-Weiß. Und seitdem sieht der Weihnachtsmann Santa Claus so aus.
Müssen wir schon wieder aufpassen mit der Kommerzialisierung unseres geliebten Weihnachtsfestes?
Naja, also wenn ich mir angucke, dass im Moment überall Geschenke eingepackt werden und die Leute kaufen und kaufen und kaufen, auch wenn es, könnte ich mir dieses Jahr vorstellen, weniger sein wird als in den Jahren sonst. Weil man ja doch ein bisschen gucken muss, wohin mit seinem Geld. Ne? Die Stromrechnung kommt, die Gasrechnung kommt. Und ja, aber die Regale sind voll mit Adventskalendern, mit Geschenken.
Und die Wünsche sind trotzdem da, ne?
Die Wünsche sind da, ja. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
Natürlich nicht. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ich schon.
Nein, ich nicht. Du, wir haben noch eine Top 5, glaube ich, zu machen, oder?
Ach ja, ich tue mich schwer.
Warum?
Ja, ich tue mich wirklich schwer. Wir haben gesagt, wir machen eine Top 5 der Weihnachtsfilme.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Fang noch mal an.
Ach. Okay. Oh. Na komm, ich fange mal ganz profan an.
Ja.
Eine schöne Bescherung bei mir auf Platz 5. Chevy Chase.
Ah, gut.
Das Haus, was hinterher aussieht wie eine Flugzeuglandebahn. Ja.
Und es Chevy ist so Chase lustig.
Fliegt von diesem Haus runter und landet mit einem Fuß hängend am Kabel. Es ist so viel Klamauk, aber
es ist ein großartiger Film. Ja. Es ist ein, und ich glaube aus den 80ern, ne? Anfang der 80er oder Mitte der 80er.
Ja, kann gut sein, ja.
Und den kann man jedes Jahr wieder gucken. Ist ein ganz toller Film.
Ja. Also nochmal, ich bin kein Fan von Christmas-Filmen in dem Sinne, aber Chevy Chase. Das geht. Flugzeuglandebahn, sage ich immer nur, wenn das Haus kommt. Was bei dir auf 5?
Ja, leider nicht der Weihnachtstraum. Aber ich habe natürlich auch einen Film auf Platz 5. Und zwar ist das Die Geister, die ich rief.
Okay.
Auch aus den 80ern mit Bill Murray. Mhm. Spielt das super. Gerät immer wieder in verschiedene Situationen, wo er sich herauswinden muss. Als windiger, am Anfang des Films, windiger Geschäftsmann, der mit Weihnachten nichts zu tun haben will und immer wieder sagt, das ist Humbug. Geht zurück auf die Geschichte von Charles Dickens, eine Weihnachtsgeschichte.
Da kommen wir gleich noch zu, ja. Mein schmaler Freund. Das ist nämlich übrigens der Pygmalion-Effekt. Aber das ist noch ganz, Pygmalion-Effekt gehört zu Weihnachten dazu. Das wirst du noch sehen.
Okay, ich bin sehr gespannt. Der Film ist toll. Auch wenn er schon Jahrzehnte alt ist, ist es für mich eine der besten Weihnachtsgeschichten-Verfilmungen, die es so gibt. Ich finde die Geister toll, ich finde die Atmosphäre gut und vor allen Dingen finde ich Bill Murray in der Rolle gut, weil er den Verzweifelten wirklich super spielt. Ja. Das ist wirklich ganz toll. Platz 4 bei dir?
Christmas Prince.
Kenne ich nicht.
Das habe ich mir schon gedacht.
Das kenne ich nicht.
Netflix 2017.
Aha.
Ein Fantasie-Königreich.
Ja.
Hat einen Prinzen, der seine Partnerin nicht findet, ist aber trotzdem kein Kostverächter. Und dann kommt da eine junge Dame in dieses Königreich und er ist hin und weg. Die Schwester des Prinzen forciert die ganze Geschichte natürlich noch ein bisschen und treibt die beiden zusammen. Das ist einfach, das hat Herz, das ist vorhersehbar und schön.
Okay.
Netflix 2017.
Ich habe auf Platz 4 einen Actionfilm. Weil ich finde, man muss auch mal einen Actionfilm an Weihnachten gucken können. Und das ist, ganz viele sagen mir, oh, das ist überhaupt kein Weihnachtsfilm. Aber doch, ich finde schon, dass es einer ist. Stirb langsam mit Bruce Willis. Warum ist es ein Weihnachtsfilm? Weil er an Weihnachten spielt. Das reicht doch schon. Und wenn der Bösewicht hinterher aus dem Fenster fliegt und die Welt gerettet ist. Alles
okay,
super.
Okay.
Im Nakatomi Tower.
Kann ich dir nur eine Position 3 auch vor die Ohren hauen. Das ist nicht, ich muss mal kurz noch googeln, das ist nicht nur eine Sache. Das sind ganz viele Filme. Und zwar
eine Reihe?
Die Weihnachtsreihe des ZDF. Hat begonnen in den späten 70er Jahren. Und das sind insgesamt, glaube ich, 16 Sachen. Und wenn ich dir ein paar Namen sage, Patrick Packard, Silas, Tim Thaler, und die bekannte Anna, diese Balletttänzerin.
Ja, die Balletttänzerin habe ich auch gerne gefunden.
Für alle, die es natürlich jetzt sagen, was sind das denn für Sachen? Das war immer ein Weihnachtsevent, mindestens 3, wenn nicht sogar 4 Folgen wurden ausgestrahlt. Zu der Zeit gab es nur Fernsehen und zwar 3 Sender. Die privaten waren noch nicht am Start und dementsprechend waren das Gassenhauer. Das guckte die Familie. War für Kinder vorbereitet. Also Tim Thaler, für mich etwas, bei dem ich sagen muss, das hat mich total irritiert. Horst Frank war übrigens einer der Hauptdarsteller. Ich spiele mal kurz was vor.
Anatol, wie oft muss ich Ihnen noch erklären, dass es mir nicht um Gewinne geht? Ich will Einfluss. Macht.
Ich mag die Stimme von Horst
Frank. Frank ist super. Und die Bilder dazu, ganz futuristische Bauwerke.
Ja.
Und dieser Tim Thaler hat sein Lachen verkauft, das muss man dazu sagen. Und dieser Horst Frank macht mit diesem Lachen jetzt praktisch Gewinne. Aber Tim kann nicht mehr lachen. Und dann geht es in der ganzen Serie darum, dass er sein Lachen irgendwie wieder bekommt. Klingt heute albern und banal.
Zu verfügen, wer reich wird oder wer arm bleibt. Zu wittern, wo die Menschen, um etwas zu erreichen, sich gegenseitig verderben.
Also Horst Frank hat eine unfassbar gute Stimme.
Ja.
Hat auch viele Hörspiele übrigens gemacht.
Ich habe da noch ein bisschen Basis dahinter, aber das schaffen wir heute nicht alles. Ja. Tim Thaler, ein Teil dieser Weihnachtsende. Nochmal Silas und was da nicht alles.
Ist übrigens auch neu verfilmt worden, Tim Thaler.
Ja.
Ich glaube vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren und es war, glaube ich, ein Erfolg, so was ich gelesen habe.
Genau.
Ist aber an mir vorbeigegangen.
Ja. Auch ohne Horst Frank, logischerweise. der fehlt da tatsächlich ein bisschen.
Warum erwähne ich das? Es wird alles wiederholt jetzt. Es wird in der Weihnachtszeit werden alle Sachen wiederholt. Die ZDF-Weihnachtsserie von 79 bis 95 kommt zum Beispiel am 17. und 18. Dezember. Silas kommt, Jack Holborn kommt nochmal mit Patrick Bach in der Titelrolle. Am 19. Dezember wird die Miniserie Mino und ein Junge zwischen den Fronten wiederholt. Tatsächlich aber auch am 20. Dezember Oliver Maas. Und es geht in einem so durch. Patrick Packard kommt am 21. Dezember im ZDF Neo. Und Anna wird auch wiederholt. Die Hauptdarstellerin leider schon verstorben.
Letztes Jahr gab es einen neuen ZDF-Weihnachtsfilm oder einen Mehrteiler. Das sind ja immer quasi so Serien, aber die Teile gehen immer ein bisschen länger als so, ich sag mal, 25 bis 50 Minuten. Ja, teilweise 1,5 Stunden. Letztes Jahr in 80 Tagen um die Welt.
Völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, das war wunderbar. Kann man, glaube ich, in der Mediathek noch gucken. Ja. Sollte man auch machen. Ist wirklich eine ganz, ganz tolle Verfilmung von diesem Buchstoff.
Und wir sind übrigens in Deutschland nicht die Einzigen, die diese Weihnachtsfilme gemacht haben. Die Niederländer haben das gemacht, die Skandinavier haben das gemacht. Und so ein paar Sachen sind auch bei uns angekommen. Zum Beispiel Madita von 80 ist auch bei uns ausgestrahlt worden, ein Jahr später. Ich denke, das muss man erwähnen, wenn man unter die Top 5 geht. Die Weihnachtsfilme der ZDF. Was hast du denn auf 3?
Auf Platz 3. Ach, da konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, bin ich ganz ehrlich. Ich habe einen Film genommen, der vor ein paar Jahren in Polen ein Aufschrei ausgelöst hat, weil er nicht im Fernsehen lief. Und es ist der meistgeguckteste Weihnachtsfilm in Polen. Kevin allein zu Hause. Ja, ich finde den immer noch gut. Ich habe den damals im Kino gesehen, Anfang der 90er, weiß ich noch, war ich mit meinen Eltern drin. Ich war natürlich von Macaulay Culkin, also von dem Kevin, total begeistert, weil der baut ja nur Scheiße und das ist so herrlich sympathisch dabei. Ja, und man wollte das als Kind ja auch alles selber machen. Alleine zu Hause sein, im Bett sitzen, kiloweise Eiscreme essen.
Und komische Fallen bauen, falls einer reinkommt.
Ja, das kommt dann ja hinterher.
Ja, nur, das ist mir nur in Erinnerung.
Ja, da kamen hinter die Einbrecher und dann hat er sich gegen die gewehrt, indem er MacGyver-artig irgendwelche Fallen gebaut hat. Das war ganz, ganz groß. War schön. Nein, das ist ein toller Film. Kann verstehen, dass der in Polen jedes Jahr an Weihnachten läuft. Kann man sich durchaus jedes Jahr auch wirklich einmal angucken. Verliert auch nicht seinen Reiz. Und selbst der zweite Teil ist nicht so gut wie der erste, aber auch nicht so schlecht. Spielt dann in New York.
Hatte ich auf keiner Weihnachtsliste bis jetzt.
Ja, guck mal. Ja, gut.
Okay, meine Nummer 2. Mhm. Festhalten, anschnallen, los geht die Reise. Der kleine Lord.
Ja, den gucken wir auch jedes Jahr.
Ja, guck mal. Wie du ihn findest oder nicht, wenn ich dir gleich Basisinformationen gebe.
Ja.
Dann
sagst
du,
ach, daher wie der. Nein, es ist ein toller Film. Es ist kein toller Film, es ist ein schöner Film. Mit sehr viel Weihnachtsatmosphäre, ja, tatsächlich. Und auch mit dem richtigen Thema, ne? Also, ja. Bekehrung zur Liebe, Liebe der Familie.
Und das ist deswegen, übrigens der Pygmalion-Effekt.
Okay. Ja. Kannst du ja gleich noch mal was zu erzählen. Ja,
das ist, wenn du praktisch deinen Wunsch materialisierst.
Ach so.
Da hat Ovid schon vorhin geschrieben. Mhm. Der übrigens zur selben Zeit gelebt hat wie Jesus. Zwischen 43 vor Christus und 17 nach Christus. Hat darüber schon geschrieben. Und zwar hat er Orpheus ein Abbild einer Frau machen lassen als Gebilde, steht aus Stein und da hat er sich verliebt und irgendwann ist diese Frau materialisiert worden. Und die haben sogar ein Kind gekriegt. Aber wenn man sich das nur lange genug wünscht, dann findet das statt. Und das ist dieser Pygmalion-Effekt und das ist beim kleinen Lord. Ich meine, der Großvater ist wirklich nicht lieb. Der ist sehr böse. Mhm. Auch nicht nett zu sein.
Kennt es ja auch nicht anders.
Ja. Ne? Und der Kleine sagt, nein, der ist aber ein Lieber. Und irgendwann wird er dann auch zum Lieben. Ich wusste gar nicht, dass es einen Pygmalion-Effekt gibt. Aber nee,
wusste ich auch nicht.
Aber weißt du eigentlich, welche Schauspieler da mitgespielt haben?
Ja, natürlich weiß ich das. Der Opa wird gespielt von Obi-Wan Kenobi. Und ich habe neulich ein Bild gesehen von dem Schauspieler, ich habe den Namen leider nicht drauf, der den kleinen Lord gespielt hat, also diesen Jungen. Und der sieht tatsächlich immer, ich finde, er sieht dem immer noch unfassbar ähnlich, obwohl er jetzt mittlerweile schon wirklich alt geworden ist.
Und wenn du das nächste Mal, und das wird ja noch stattfinden dieses Jahr, diesen Film siehst, dann achte mal bitte auf den Synchronsprecher des Großvaters. Das ist nämlich Horst Hagen. Nee, Holger Hagen.
Wirklich?
Das ist Holger Hagen. Und was fällt dir zu Holger Hagen ein? Bei mir fiel nur der Film von Jimmick ein, Die lustige Welt der Tiere.
Aha.
Da spricht er den ganzen Zeit diesen Text. Und du kannst dich aber an diese Szenen erinnern, wo die Tiere Früchte essen und torkeln gegen die Bäume laufen und dergleichen. Und das hat Horst Hagen damals gesprochen. Mhm. Diese Stimme ist eingebrannt.
Mir fällt der Stallbursche noch ein. Ich weiß gar nicht, ob der Stallbursche ist. Also der sich um die Pferde kümmert in dem Film Der kleine Lord. Das ist Patrick Stewart.
Ja.
Captain Picard. Oder Professor X in den X-Men-Filmen.
Was hast du auf 2?
Auf 2 habe ich Das Leben des Brian.
Völlig vergessen.
Ja,
wir haben im Vorfeld noch drüber gesprochen.
Ja, nein, absolut. Selbstverständlich,
Das Leben des Brian.
Also wenn man wissen möchte, was an Weihnachten wirklich passiert ist, dann muss man diesen Film sehen.
Doch, ich meine, wer glaubt denn diese Geschichte mit, ich bin auf einmal schwanger und dann kommt dann ein Heiland auf die Welt.
Ach, liebe Leute, also wissen, nicht glauben. Und wer sich gerne Wissen aneignen möchte, der muss das Leben des Brian gucken. Das ist, man hört es ja auch manchmal in unserem Abspann so ein bisschen.
Ja, es taucht da auf bei
uns. Die Mama von Brian, der in der Bibel Jesus heißt, kommt da vor und gibt da den Ton an.
Okay.
Ich hätte gedacht, das ist auf, bei dir auf Platz 1, weil wir vorher drüber gesprochen haben.
Ja, aber weil, das war so gar nicht als, nee, war nicht drin.
Ja, weil auch kein Schnee fällt in dem ganzen Film. Ja.
Im Gegensatz zu Stirb langsam, sagen, da fällt
zumindest mal ein bisschen Schnee. Ich habe die Liste nicht alleine erstellt. Ich habe eine familiäre Befragung und da kommt auch jeder von uns vor.
Ja.
Dementsprechend.
Na, das ist ja auch schön, wenn man gemeinsam so eine Liste erstellt.
Ich freue mich jetzt auf deine Nummer 1.
Ja, das ist bei uns der absolute Muss-Klassiker.
Ja, bitte.
Nüsse für Aschenbrödel.
Und zwar drei Gottes Willen. Ja, ein Klassiker. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Kannst du dir den nicht anschauen?
Nein, kann ich mir nie anschauen. Kann ich mir nicht eine Minute lang geben.
Mach mal.
Nein, möchte ich nicht.
Das Kulturgut.
Ich finde diesen Weichzeichner-Filter, der da drüber ist, um Gottes Willen.
Mit einem Hauch-Ostblock-Charme.
Oh, diese billigen Kleider, die die da anhaben.
Ich spiele jetzt auch nicht die Melodie dazu.
Kann ich mir nicht angucken. Gibt es auch als Theaterstück, wurde mir neulich angezeigt, jetzt hier Aschenbrödels Nüsse. Kauf jetzt noch schnell Karten. Nein, möchte ich auch nicht als Theaterstück sehen. Kann ich nichts anfangen mit der Geschichte. Aber okay, es gucken Millionen Menschen in Deutschland jedes Jahr. Und er wird gefühlt auch 20 Mal ausgestrahlt.
Normal, ich habe zu Hause 4 Leute befragt und es stand bei allen als erstes.
Kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, das ist, vielleicht ist das, habt ihr ja bei euren Kindern dann irgendwann mal eingeführt.
Ist nur die Frage, ob alles richtig gemacht
hat. Ja, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Fehlt noch meine Nummer 1.
Ja. So wie du mich anschaust, ist das mehr als triumphierend.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Nein, Moment. Also, das ist ein Film, der ist noch gar nicht so alt. Der ist von 2019. Und das Tollste an diesem Film ist, der war sogar als bester Animationsfilm für einen Oscar nominiert. Und eigentlich, finde ich, hätte er auch als bester Film nominiert sein können. Das ist der Film Klaus. Mit K geschrieben. Das ist ein Netflix-Film. Und das erzählt die Geschichte von Klaus, Santa Claus, der dort eigentlich mit Geschenken nichts mehr zu tun haben will und in einem Wald lebt als Holzfäller. Und dann kommt ein Postbote in den Ort und es entwickelt sich. Es ist ein grandioser Film. Es ist eine wahnsinnstolle Geschichte. Es ist animiert. Es ist ganz komisch animiert. Es ist so eine Mischung aus moderner Animation, Computerspiel, einfache Zeichnung, aber trotzdem sehr atmosphärisch. Ganz, ganz toll. Es ist, und die Geschichte ist so top, die muss jeder mal gesehen haben.
Muss ich mir dann wohl mal anschauen.
Nein, das musst du dir wirklich.
Ich meine, ein größeres Kompliment kann ich dir an der Stelle nicht machen. Wir schauen uns das an. Okay, ich habe noch ein kleines Gimmick für dich.
Bitte.
Es ist kein Film. Es ist ein Hörspiel. Und wir müssen das etwas langsamer aufbauen. Dieses Hörspiel, da kommt eine Person drin vor, und zwar jemand, der
Thrones geht weiter, präsentiert von Audible.
So spricht. Sagt dir die Stimme was?
Kenn die Stimme, wüsste jetzt aber nicht, wie der Synchronsprecher oder der.
Komm, einen gebe ich dir noch.
Ja.
Aus der Erfahrung der Marke Kinder entsteht heute ein überraschend neuer Waffelkeks. Zwei knusprige Waffeln, zwei zarte Cremefüllungen, die zusammen ein einziges.
Wir wollen ja nicht so viel Werbung machen.
Hanuta.
Ja, Ferrero
ist völlig egal. Knoppers ist scheiße.
Okay. Was soll ich?
Matthias
Keller, sagt dir das nichts?
Nein.
Aber Keller wahrscheinlich hast du doch
noch vor einem.
Wahrscheinlich doch. Aber ich hab's nicht so mit. Mein Problem sind ja immer Namen.
Den müsstest du vor geraumer Zeit noch auf der Bühne gesehen haben und du warst ziemlich beeindruckt über die Art und Weise, wie er da performt hat.
Ah, ich weiß, wer Matthias Keller ist.
Es geht in diesem Fall um das, was du auch schon angesprochen hast. A Christmas Carol.
Das hat der als Hörspiel rausgebracht.
Ja, noch viel schwieriger.
Oder
ich gebe dir noch einen zweiten Namen. Was sagt dir? Jens Wawracek.
Wawracek.
Ja, du weißt doch, ich bin nicht Pole, aber ich spreche Polnisch.
Jens Wawracek ist Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Und hat ganz viele tolle Hörbücher auch gemacht.
Und wenn ich dir jetzt noch sage, dass das NDR Radio Philharmonie Orchester unter Leitung von blablabla, die haben Christmas Carol live aufgeführt.
Ja, da fange ich an zu weinen, weil ich nicht dabei war. Das ist echt schade. Kann man sich das bitte nochmal anhören, bitte?
komplett.
Langsam hüllte sich das ärmliche Stadtviertel in immer dichteren Nebel. Die Lichter der Häuser ringsum wurden immer dunkler. Scrooge blickte sich nach dem Geist um, doch der war mit einem Mal verschwunden. Er stand auf einem eisigen, leeren Platz.
Live.
Ja. Geist, wo bist du? Lass mich nicht allein. Was wird mir noch widerfahren? Was hat Jacob Marley gesagt?
Leider muss ich raus.
Ach, oh, Wahnsinn.
Eine kleine Hörspielempfehlung für dich. In der NDR-Mediathek noch zu finden. Am 2.12. ist es veröffentlicht worden. Weihnachtliches Konzert plus A Christmas Carol.
Kann man sich wahrscheinlich den ganzen Dezember über da noch anhören.
Das vermute ich mal, klar. Die Geschichte dahinter ist klar. Ein Geistkragen sagt, Weihnachten interessiert mich nichts, alles
Kommerz. Das ist ja unfassbar, ne? Wenn so zwei, sind das nur zwei Sprecher, die das
drei? Haben? Also es kommt noch, der jetzt gerade den Scrooge spricht, ist, da habe ich den Namen gerade nicht drauf, sage ich dir aber gleich. Wolf-Dietrich Sprenger. Bekannt aus vielen Tatorts. Mhm. Ansonsten hat er nicht viel gemacht, ist eher ein Schauspieler gewesen. Und nochmal das ganze Orchester im Hintergrund, live durchgefilmt.
Ja, Wahnsinn.
Kannst du dir angucken.
Ja, kann man sich angucken.
Ja, es ist.
Ich dachte als Hörspiel.
Ja, ist ein Hörspiel, ist aber live abgefilmt worden.
Oh, das mache ich.
Super.
So, wer hat jetzt hier triumphiert? Ach, toll. Ist das nicht schön, dass wir uns beide so wunderbare Tipps für die Weihnachtszeit gegeben haben? Das mache ich. Ich gucke mir das an den Weihnachtsfeiertagen, gucke ich mir das an.
Jetzt
das
kann ich auch besser sagen und ich weiß, dass ich Klaus gucken werde.
Es gibt ja noch ganz viele andere tolle Weihnachtsfilme, also Nightmare Before Christmas. Wer hat da Regie geführt?
Tim Burton.
Genau. Und das ist, es gibt so wunderbar, der Polarexpress, den gucken wir immer wieder gerne. Ganz viele Leute gucken auch Harry Potter, den ersten und manchmal auch den zweiten Teil noch an Weihnachten. Für mich damals auch Weihnachtsfilme, weil sie ja immer an Weihnachten im Kino liefen, war Herr der Ringe, hat ja mit Weihnachten nichts zu tun, ne? Aber man freute sich immer drauf. Und im Jahr 2001 bis 2003 hat man dann ja auch immer Weihnachten dann mit Herr der Ringe verbunden. Und selbst der Hobbit, da haben die Filmstudios oder Warner Brothers ja drauf gesetzt, den vor Weihnachten rauszubringen, weil sie gedacht haben, super, hauen wir Weihnachtsfilm raus. Macht Disney ja auch dieses Jahr. Der Disney-Weihnachtsfilm Strange World läuft angeblich nicht so gut. Ist aber eine tolle Geschichte und ich habe nur den Trailer bisher gesehen. Sieht gut aus.
Ja, ihr Lieben, wir könnten euch noch stundenlang nicht nur über Filme berichten, sondern wir haben noch nicht mal Fun Facts gemacht, wir haben noch nicht mal die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Da wäre noch einiges möglich. Aber an der Stelle wollen wir sagen, da müssen wir doch jetzt mal raus.
Ja, das war genug Informationen. Und wir
wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest.
Auf Wiederhören.
Schau, schau, die Schuschonen, die Schuschonen, die Schuschonen.
Kaffee Digitale.
Also, Shalom dann. Tschüss, Servus, ciao. Wer sagt's denn? Die waren doch ganz nette Jungs. Total bescheuert, aber naja, trotzdem.
Wie heißt der Regisseur nochmal? Über den wir vorhin gesprochen haben. Namen kann ich nicht.
Das war ja mein Part mit den Namen.
Ja, nein, ich kann das aber auch. Ich schreibe mir die Namen immer auf, sonst wüsste ich das ja gar nicht. Aber ich kann mir
so
Namen.
Ach so, mal.
Ja, natürlich, was denkst du denn?
Ich denke die ganze Zeit immer, du hast
den Riesenportfolio. Meine Güte, was hat der nicht alles drauf? Der hat ja ein Gehirn, das kann in den Kopf doch gar nicht reinpassen. Nein, ich schreibe mir die Namen auf, weil Namen kann ich mir nie merken. Das habe ich übrigens vererbt an meinen Sohn, der kann sich nicht mal die Namen der Katze merken.
Dann soll er ihr einfach eine geben. Die kommt ja sowieso nicht.
Das stimmt, ja. Aber lieber haben sie ihn trotzdem und er sie auch. Und das ist doch das
Wichtigste. Das ist doch das, was wir eigentlich erreichen wollen.
Nein, wie heißt denn hier? Nightmare Before Christmas.
Nicht Nightmare Before Christmas, sondern Night Before Christmas ist ja das Original.
Ja, aber der Regisseur von Nightmare Before Christmas heißt?
Ja.
Wie heißt er denn?
Da hatten wir noch drüber gesprochen.
Ja.
Keine Ahnung.
Die erste Folge von Wednesday Addams hat Regie geführt.
Tim Burton.
Aber jetzt kann ich nie mehr anfangen. Jetzt weiß ich nämlich
nicht mehr, wo das geht jetzt so durch, das schneiden wir auch nicht mehr raus.
Das kommt hier.
Ihr Lieben, wenn ihr wüsstet, was wir hier noch alles berichten könnten. Wir könnten euch noch von Stille Nacht etwas erzählen.
Jetzt weiß ich, wo ich ansetzen könnte.
Warum unterbrichst du mich, wenn ich schon einen
Abspann moderieren würde? Nein, weil ich gerade noch da drum war. Es gibt ja noch, Moment. Zurück zu
Kaffee Digitale.
Der Podcast.